Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stomberg herzlich willkommen. Wir schauen heute auf zwei Zukunftstechnologiebereiche. Einmal die Wasserstofftechnik und die Batteriezelltechnik. Bei beiden soll viel Geld investiert werden und da schauen wir jetzt mal genauer hin. Zudem sorgt die Studie der Bertelsmann Stiftung zu den Krankenhäusern in Deutschland für viel Diskussion heute. Wir haben mit dem Geschäftsführer eines mittelgroßen Klinikums darüber gesprochen. Vor 1,5 Jahren, genau im November 2017, kam das wie aus dem Nichts, die Nachricht, dass Siemens sein Turbinenwerk in Görlitz schließen will. Für die Görlitzer völlig unverständlich, 900 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel in der Stadt in Sachsen, die zu dem Zeitpunkt die höchste Arbeitslosigkeit aufwies. Es gab Protest und Aufregung. Heute ist die Lage eine ganz andere. Statt Werksschließung ist der Plan jetzt, dass hier die Technologie der Zukunft erforscht werden soll. Es geht um die Wasserstofftechnologie. Heute Nachmittag wurde dazu ganz offiziell ein Zukunftspakt unterzeichnet. Ein Termin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU-Ministerpräsident in Sachsen Michael Kretschmer und Siemens-Chef Joe Kaeser. Der sagte:
Wir wollen in den nächsten 5 Jahren der Freistaat, die Fraunhofer Gesellschaft und Siemens in den nächsten 5 Jahren 30 Millionen Euro hier investieren und da auch etwa 100 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Ich finde, das ist eben auch ein Signal an diejenigen, die Ängste und Sorgen der Menschen für ihre Ziele nutzen wollen. Wir schaffen nämlich wirkliche Alternativen für Görlitz und Ostsachsen.
Ja, und das wollen wir jetzt genauer besprechen mit meiner Kollegin Alexandra Gerlach in Görlitz vor Ort. Frau Gerlach, was soll denn genau jetzt in Görlitz entstehen?
Na, auf dem Betriebsgelände von Siemens hier soll ein Campus entstehen, in dem eben Siemens und die Fraunhofer Gesellschaft gemeinsam ein Labor für Wasserstoffforschung aufbauen wollen. Darin soll die Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff untersucht werden. Und Görlitz soll sich damit langfristig zu einem Kompetenzzentrum für Wasserstofftechnologien entwickeln. Und insgesamt, wir haben es gerade eben gehört, wollen die Partner in einem ersten Schritt rund 30 Millionen Euro für den Ausbau des Standortes bereitstellen. Danach kann es durchaus noch mehr werden. Das wurde heute angedeutet, aber nicht genauer ausgeführt. Und es sollen eben in den nächsten 5 Jahren 100 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen.
Wie wird das denn in Görlitz aufgenommen? Überwiegt da mehr die Erleichterung, dass der Standort jetzt auch sogar aufgewertet wird? Oder ist da immer noch die Verärgerung, dass das ja eigentlich schon alles wegrationalisiert war?
Also wir Journalisten waren den ganzen Nachmittag auf dem Gelände. Wir hatten die Möglichkeit, aber mit einigen Mitarbeitern zu sprechen, die auch die Verkündung und auch die Unterzeichnung des Zukunftspaktes selber anschauen konnten. Die waren mit in der großen Halle, von wo aus wir das auch beobachten konnten. Und die waren eigentlich eher diejenigen, die ich gesprochen habe, eher erleichtert und haben gesagt, wir müssen nach vorne gucken. Und gut ist, dass etwas Neues hierher kommt, etwas Zukunftsträchtiges, auch gerade für die jungen Kollegen. Da sind ja einige, die auch in diese Richtung sich bereits entwickeln, mit neuen Technologien zu arbeiten. Insoweit wurde das auf jeden Fall positiv bewertet von denen, mit denen ich gesprochen habe. Das waren ältere und auch jüngere Kollegen hier.
Müssen denn dafür jetzt noch Wissenschaftler nach Görlitz geholt und gewonnen werden?
Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Wie geht es eigentlich morgen weiter? Und da hat der Präsident der Fraunhofer Gesellschaft gesagt, man wird also ab morgen wird man jetzt die Forschungsgebiete genauer definieren, wird dann auch die Forschungsgruppen zusammenstellen und die werden dann irgendwie hier andocken müssen. Wie das dann genau aussieht, das blieb heute noch etwas vage. Aber es ist ein wichtiger Punkt erstmal gesetzt, dieser Letter of Intent, dieser Zukunftspakt, diese Absichtserklärung. Die Bundeskanzlerin hat das später auch nochmal bezeichnet als einen, ich schaue es gerade nochmal nach, Meilenstein für den Innovationsstandort Görlitz. So soll die Zukunft aussehen für den Strukturumbau in der Lausitz. Das war heute die Botschaft, die von Görlitz ausgehen sollte.
Geben Sie uns noch ganz kurz ein Gefühl dafür, wie lief denn dieser Termin atmosphärisch ab?
Es war so, dass das alles sehr, sehr geregelt war, wie das immer so ist, wenn die Bundeskanzlerin reist. Das sind alle Wege genau vorgeschrieben, sowohl für die Presse wie auch für die Mitarbeiter, wie für das Begleitpersonal. Es gab ein paar wenige Fotopunkte. Es gab Punkte, wo die Kanzlerin mit Mitarbeitern, unter anderem mit 2 sehr jungen Mitarbeitern, hier bei Siemens zusammentraf, die dann ihr eine Maschine erklären sollten. Und das war sehr, sehr nett. Hinterher habe ich die Jungs noch mal gefragt, wie war es denn? Und da hat der eine gesagt, na, es war schon ganz schön aufregend, aber sie war ganz nett. Und dann habe ich gefragt, wie bereitet man sich denn vor auf so so einen Termin. Und hat er gesagt, er hat vor dem Spiegel geübt, wie er das macht und hat sich ein bisschen Selbstvertrauen dort antrainiert und dann sei es gar nicht so schlimm gewesen. Also das war für die relativ entspannt, für uns war es relativ anstrengend, weil wir eigentlich immer hinterherliefen und eigentlich keinen O-Ton bekamen. Nur eben gab es noch mal ein kurzes Statement und da hat sie, wie gesagt, das gesagt, was ich schon zitiert habe, dass das hier ein Meilenstein für den Innovationsstandort Görlitz ist. Viel mehr gab es atmosphärisch nicht zu sehen. Es gab wenig Begegnungen mit Mitarbeitern, die wir beobachten durften. Es gab sehr wohl eine Begegnung mit Mitarbeitern hier im Betrieb, aber da waren wir als Presse nicht mit dabei.
Alexandra Gerlach live aus Görlitz und ein paar Aussetzer hatten wir jetzt hier in der Leitung, die bitte ich zu entschuldigen. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel also in Görlitz war, um den neuen Innovationscampus von Siemens vorzustellen, war die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek in Ulm am dortigen Labor für Batterietechnologie und Helmholtz-Zentrum für elektrochemische Energiespeicherung. Dieses hatte ja nicht den Zuschlag für die 500 Millionen Euro Fördermittel zur Batteriezellforschung erhalten und vor dem Hintergrund hat die Bundesforschungsministerin auch weitere Fördergelder der Bundesregierung zugesagt, den anderen unterlegenen Standorten. Das war ja nicht nur Ulm. Den Zuschlag erhalten, diese 500 Millionen, hatte der Standort Münster. Die Mittel gehen konkret an das Fraunhofer-Institut. Profitiert tut natürlich der gesamte Standort und einer der Forscher der Uni Münster am dortigen Kompetenzzentrum zur Batteriezellforschung ist Professor Martin Winter. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie wichtig diese Mittel zur Batteriezellforschung generell für den Standort Deutschland in diesem Forschungsbereich sind.
Deutschland hat ja eine große Aufholjagd zurückgelegt in der Batterieforschung. Wir haben also erst so wieder Mitte 2005, 6, also Mitte 2000er haben wir wieder angefangen, das Thema intensiv aufzugreifen. Lehrstühle besetzt, Kompetenzzentren gegründet. Und man hat eben dann relativ schnell festgestellt, dass wir eine sehr gute Grundlagen, aber auch angewandte Forschung haben, dass uns aber im Moment Elemente fehlen, diese Grundlagen und angewandte Forschung auch dann in Produkte umzusetzen. Es geht insbesondere auch um die Serienfertigung von den Batteriezellen. Das ist das Herzstück jeder Batterie, also im Antrieb oder auch im Roboter oder auch in der stationären Batterie. Da ist es so, dass wir dann die Batterie als große Einheit haben, aber die besteht aus vielen kleinen Batteriezellen. Das sind also die Einheit mit dem Plus- und Minuspol. Und die in Großserienfertigung, also dann sehr schnell mit großen Stückzahlen, bis zu Millionen dann nachher pro Jahr und auch wirklich groß, sodass die dann nachher also auch dann große Einheiten bilden können, die dann herzustellen, das ist das Ziel dieser Forschungsfertigung Batteriezelle, dass eben dann nachher diese Fertigung und der Transfer der Forschung in die Fertigung auch stattfindet.
Wenn wir uns die Im- und Exportzahlen momentan anschauen, dann ist das so, dass Deutschland momentan sehr viel Batteriezellen aus Asien importiert. Sie haben ja auch von dem Abstand gesprochen. Wie groß ist der denn?
Ja, also man muss ganz klar festhalten, dass die Historie für den Standort Fernostasien spricht. Dort waren die Anwendungen wie Mobiltelefon, portable Computer, überhaupt die gesamte Portable-Elektronik, die wurde dort hergestellt. Und natürlich brauchte man Kraftpakete, um die dann auch nachher dann entsprechend mit Energie zu versorgen. Jetzt mit der Energiewende, die auch in irgendeiner Form einfach mal auch umgesetzt werden muss, beziehungsweise auch der Frage der Elektromobilität, die ja nicht nur für die Batterie gilt, das reine Batteriefahrzeug, sondern eben auch für ein Brennstoffzellenfahrzeug, brauchen Sie auch eine ordentlich dimensionierte Batterie, sonst ist die Brennstoffzelle gar nicht so stark. Wenn Sie diese Mobilität angehen wollen und das Ganze mit unserer Industrie, die eigentlich in diesen Energiesektoren traditionell stark ist, eben dann auch mit Batterien dann nachher das umsetzen wollen, da brauchen Sie auch eine Batteriezellfertigung. Jetzt ist es so, wie weit sind wir zurück? Natürlich könnte man sich wünschen oder hätte man sich gewünscht, dass wir das Thema schneller und intensiver angegangen wären, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Ich glaube aber seit 2015, als eben dann herausgekommen ist, dass die Abgaswerte, die in den Tabellen stehen, sich ebenso praktisch nicht so halten lassen. Seitdem ist das mit größerer Intensität, überall wird das gesehen und mit den ganzen Vorläufen, die man so hat, auch so etwas durchzuführen, ist jetzt eben 2019, wo wir jetzt die entsprechende Forschung dann nachher auch aufsetzen, um diese große Lücke in dieser wichtigen Wertschöpfungskette dann auch zu schließen. Die Frage, ob das noch Sinn macht an dieser Stelle, wird mir oft gestellt. Ich finde es eine typisch deutsche Frage. Andere Länder würden fragen, wo sind denn noch die Opportunitäten für Deutschland? Was können wir denn noch erreichen bei diesem immens wachsenden Markt, wo wir jetzt gerade auch erst am Anfang stehen? Die Leute kaufen ja erst gerade die ersten Elektrofahrzeuge. Es ist also nicht so, dass jetzt der Zug Anwendung schon abgefahren ist, sondern er geht gerade los. Und eigentlich ist es jetzt nochmal die richtige Zeit, nochmal einzusteigen, weil wir reden dort teilweise Studien, die dann sagen, dann von den jetzt einigen 100 Gigawattstunden, die wir im Moment haben, vielleicht 150, 160, werden wir dann in Zukunft dann nachher 500 Gigawattstunden Produktionskapazität haben. Also das wird also mindestens eine Verzehnfachung dieses ohnehin schon nicht kleinen Marktes sein. Und wenn man sich daran dann anteilsweise beteiligen kann, dann hat sich das allemal gelohnt.
Wenn wir generell darüber sprechen, dass wir Batteriezellen und Batterien brauchen, eben insbesondere für den Bereich Verkehr, insbesondere für den Bereich Elektromobilität, dann wird sehr schnell geschaut auf die Klimabilanz. Und die Batterieproduktion ist ja sehr energieintensiv. Das ist ja dann oft auch ein Argument, dass man sagt, ja, wir müssen natürlich auf die komplette Bilanz schauen, nicht nur allein in der Anwendung eines Elektroautos, sondern eben auch in der Produktion dieses Elektroautos. Also wenn diese Produktion hier in Deutschland stattfindet, ist das dann eine Möglichkeit, diese Klimabilanz auch sehr viel stärker zu kontrollieren?
Also was ich generell wichtig finde, ist, diese Bilanzen muss man sehr fair diskutieren. Also es bringt einem nichts, wenn man auf der einen Seite dann wirklich jeden einzelnen Prozessschritt nachher reinrechnet und auf der anderen Seite dann sehr großzügig ist bei den Prozessschritten und einige auslässt. Das ist in vielen Studien passiert und dadurch sind bestimmte Technologien, kommen die nicht so gut weg wie andere. Jetzt haben wir natürlich die einmalige Chance in Deutschland, jetzt auch die Energiewende dann nachher auch zu leben. Und es wird immer auch wieder gesagt, dass wir mit dem deutschen Strommix dann nachher Probleme haben werden, nicht nur beim Laden der Batterien, sondern eben auch bei der Herstellung. Das ist richtig, weil wenn wir die Batteriezellherstellung anschauen, ist das sehr stromintensiv. Aber letztendlich zum Beispiel unsere Forschungsfertigung hier in Münster, die werden wir mit lokal vor Ort erneuerbaren Energien, aber auch erneuerbaren Energien von den Stadtwerken machen. Also die werden wir auf jeden Fall mit erneuerbaren Energien unsere Zellen hier herstellen. Und das kann eigentlich jeder, der es auch will, kann das machen. Es ist ja nicht so, dass wir im Moment die Batterien daher bekommen, wo im Moment erneuerbare Strom verwendet wird, sondern das sind alles Länder, wo eben die Stromgestehungskosten sehr klein sind. Da wird eben auch hauptsächlich Kohlestrom verwendet. Also China und Korea sind bekannt dafür, dass dort elektrischer Strom hauptsächlich mit Kohle generiert wird. Das, auch dort ändert sich das. Aber diese Chance dann zu sagen, jetzt haben wir einmal die Chance, das Energiesystem umzustellen, wir können auch das Netz dann nachher ausbauen für die Erneuerbaren, damit das besser dann geregelt wird. Und mit dem Ausbau dieses Netzes können wir auch vergleichsweise kostengünstig dann auch eine Ladeinfrastruktur aufbauen. Wenn man das angehen würde in einem konzertierten Plan, das würde sehr viel Sinn machen.
Wo steht Deutschland bei der Batteriezellforschung? Darüber habe ich mit Martin Winter, dem wissenschaftlichen Leiter des Batterieforschungszentrums der Uni Münster, gesprochen. Die Bertelsmann Stiftung hat heute eine Studie veröffentlicht, mit der sie vor allem eines erreicht hat. Wir sprechen darüber, was uns Medizin kosten soll und wie sie flächendeckend aufgestellt sein soll. Laut der Studie könnte die Versorgung der Patienten durch die Schließung von mehr als jedem zweiten Krankenhaus erheblich verbessert werden. Die Studienautoren sprechen davon, die Zahl der Kliniken von derzeit knapp 1400 auf weniger als 600 zu senken. Und dann, indem die verbleibenden Häuser deutlich mehr Personal und eine bessere Ausstattung erhalten, würde insgesamt die Versorgung besser. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Bernd Huckels. Er ist Geschäftsführer des evangelischen Krankenhauses in Mettmann, ein mit 260 Betten mittelgroßes Krankenhaus. Und meine Frage an ihn, nach der Studie dürfte es sie in dieser Größe nicht mehr geben. Was sagen Sie dazu?
Ja, zunächst muss man sagen, diese Studie verunsichert natürlich in einem ganz großen Ausmaß die Bevölkerung und natürlich das Personal in den Krankenhäusern. Die Arbeitsverdichtung heute in den Krankenhäusern ist so groß wie noch nie und das hat natürlich viele Ursachen, aber am wenigsten die Ursache, dass zu viele Betten in Deutschland da sind, wenn man das auch jetzt im internationalen Vergleich zunächst mal behaupten kann. Man muss sich natürlich unser Krankenhauswesen in Deutschland anschauen. Das ist traditionell gewachsen, also geht sicherlich in den Planungen wesentlich in die 60er und 70er Jahre zurück. Und wir haben heute eine vorhandene Klinikstruktur und man darf auch nicht vergessen, dass Krankenhäuser im internationalen Vergleich sehr gute Ergebnisse bringen. Also wir haben diese Behauptung, Qualität in den deutschen Kliniken sei schlecht. Das, denke ich, werden die Krankenhäuser nun mal pauschal zurückweisen und auch begründet zurückweisen können, weil die Versorgung ist anerkanntermaßen in Deutschland gut. Vor allem, es gibt keine Wartezeiten. Natürlich lassen sich Verbesserungen aufzeigen und Optimierungen sind auch in den nächsten Jahren möglich. Die Studie basiert ja zum Teil auf Erfahrungen, die aus Holland bzw. Dänemark auch kommen. Dann muss man aber zunächst mal sagen, die haben Entwicklungen in Gang gesetzt, die vor circa 25 Jahren auch schon auf den Weg gebracht wurden. Das heißt, ein gut funktionierendes Krankenhauswesen, wie wir das heute in Deutschland haben, zu verändern, das wird viele Jahre in Anspruch nehmen. Und was man auch nicht vergessen darf, es wird ganz, ganz viel Geld kosten. Da muss man daneben halten, dass wir jetzt schon einen Investitionsstau in den deutschen Krankenhäusern von ca. 55 Milliarden haben. Da muss natürlich auch die Politik die Antwort geben, wo dieses Geld herkommt.
Ziel der Studie ist ja zu sagen, wir bündeln unsere Kompetenzen, nicht nur die Fachkräfte, sondern auch die Infrastruktur. Also das Ziel ist ja eher Kosten zu senken, indem man das eben zentriert. Also die Frage ist dann, wieso sehen Sie, dass da eher noch investiert werden müsste?
Die entsprechenden Standorte müssten ja deutlich aufgebaut werden. Jetzt könnte ich was zum Beispiel, wir sind im Kreis Mettmann, was konkret auch zum Kreis Mettmann sagen, deswegen ist auch regional sehr, sehr unterschiedlich. Also der Kreis Mettmann weist zum Beispiel die niedrigste Bettendichte in Deutschland auf. Wir haben hier eine Bettendichte, die liegt bei 2,8 Betten je 1000 Einwohner, vergleichbar Holland, und Holland ist extrem niedrig ausgestattet, hat 3,2. Das heißt, wir haben heute schon eine Bettendichte, die liegt unter der von Holland. Das zeigt ja auch, man muss regional sehr unterschiedlich einsteigen.
Muss denn überhaupt jeder Patient im Krankenhaus stationär aufgenommen werden?
Das ist eine wichtige Frage. Und wenn wir diese Strukturen schaffen, wie es sie in Holland oder in Dänemark gibt, dann muss man auch sagen, wir haben in Deutschland eine ganz starre Trennung zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich. Und die Übergänge sind leider nicht fließend. Also das kann man sicherlich in den nächsten Jahren deutlich verbessern, sodass Patienten, die heute noch stationär behandelt werden, künftig ambulant behandelt werden können. Dafür muss man die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Das kann man mit den Kliniken besprechen, das muss man mit den niedergelassenen Ärzten besprechen, das muss man mit den kassenärztlichen Vereinigungen besprechen. Und genau da sind wir in den letzten Jahren in Deutschland überhaupt nicht weitergekommen. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt, um hier mehr Synergien zu schaffen. Und das sind in der Tat ganz gewaltige Zukunftsaufgaben.
Wir haben ja in einem Krankenhaus vor allen Dingen die beiden Bereiche, einmal die Notfälle und die planbaren Operationen. Was spricht denn eigentlich dagegen, dass bei den planbaren Operationen nicht jedes Krankenhaus alles leisten muss? Oder passiert das überhaupt noch in der Weise?
Gut, auch da muss man wieder differenzieren. Es gibt viele planbare Operationen, die völlig komplikationslos verlaufen, die an jeder Klinik erbracht werden können. Und dann gibt es eben hochspezialisierte Versorgung, die an Häusern der Maximalversorgung erbracht werden. Wir hier in Mettmann haben ein solches abgestuftes Konzept schon seit Jahren auf den Weg gebracht. Wir sind akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen. Wir kooperieren mit Maximalversorgung. Das, was wir in unserem Haus erbringen, erbringen wir hochqualifiziert mit ganz niedrigen Komplikationsraten. Und wenn es dann erforderlich wird, dann arbeiten wir hier mit Maximalversorgung zusammen, und dann würden entsprechend große Operationen, im Beispiel in Herz-OPs oder andere große Operationen, würden wir nicht erbringen, sondern würden die natürlich dann auch an größere Kliniken verweisen. Also das haben wir hier schon, ja, kann man wirklich sagen, optimal umgesetzt.
Wenn wir uns jetzt gerade mal den Kreis Mettmann anschauen. Sie haben gesagt, Sie haben eine sowieso schon sehr geringe Bettendichte. Aber Düsseldorf ist in der Nähe. Es gibt sehr viele Städte drumherum, die auch alle ihre eigenen Krankenhäuser haben. Ist es tatsächlich notwendig, dass jede Stadt sein eigenes Krankenhaus unterhält? Ist das notwendig?
Das muss man sich regional anschauen. Also wenn wir die Region hier, wir versorgen hier drei Städte mit insgesamt 120.000 Einwohnern. Da ist eine Klinik wie hier in Mettmann, die ist unverzichtbar. Das sieht natürlich in einer Großstadt etwas anders aus, aber zum Beispiel von Mettmann raus heute nach Düsseldorf reinzufahren, wer die Verkehrssituation kennt, der weiß schon, dass die 30 Minuten nicht mehr erreichbar sind, die jetzt ja auch planerisch, oder 20 oder 30 Minuten werden ja zurzeit planerisch diskutiert. Das ist einfach schon verkehrstechnisch gar nicht mehr möglich. Das heißt, so eine Klinik wie hier ist natürlich erforderlich, um die Fläche zu versorgen.
Bernd Huckels, Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses in Mettmann, zur Bertelsmann-Studie. Deutschland benötigt nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium im Kampf gegen den Klimawandel eine Neustrukturierung der Energiepreise. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Es ist das dritte Gutachten, das eine CO2-Bepreisung fordert. Allerdings setzt der Beirat nicht auf eine CO2-Steuer, sondern auf CO2-Zertifikate für die Bereiche Verkehr und Gebäude. Dafür sollten die Stromsteuer sowie Energiesteuern deutlich gesenkt und die EEG-Umlage abgeschafft werden, sagte der Vorsitzende des Beirats Klaus Schmidt.
Niemand weiß, welcher Preis wirklich notwendig ist, um die Reduktionsziele zu erreichen. Und der zweite, mindestens ebenso gravierende Nachteil ist, dass eine solche CO2-Steuer in der Europäischen Union nur schwer zu koordinieren ist.
Am Donnerstag berät das Klimakabinett über eine mögliche CO2-Bepreisung. Die Deutsche Telekom muss ihre Stream-on-Tarife nach einer Gerichtsentscheidung ändern oder vom Markt nehmen. Das Angebot verstoße gegen die Netzneutralität. Der Datenverkehr werde also nicht wie vorgeschrieben gleich behandelt, teilte das Oberverwaltungsgericht in Münster mit. In dem Eilverfahren gab das Gericht der Bundesnetzagentur recht. Parallel läuft noch das Hauptsacheverfahren am Kölner Verwaltungsgericht. Bei Stream-on wird der Datenverbrauch nicht auf das Monatsvolumen angerechnet, wenn man zum Beispiel Videos über Netflix oder die ARD-Mediathek streamt. Was die Bundesnetzagentur stört, ist nicht, dass diese Inhalte bevorzugt werden, sondern dass die Telekom die Übertragungsrate beispielsweise unterwegs drosselt.
Sina Fröndrich war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Dankeschön. Der Handelskrieg mit den USA macht der chinesischen Wirtschaft zu schaffen. Im zweiten Quartal ist sie nur noch um 6,2% gewachsen. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
6,2% im zweiten Quartal, ein im Vergleich zu Europa immer noch beachtlicher Wert, aber für China das niedrigste Wachstum seit fast 30 Jahren. Im ersten Quartal des Jahres war die chinesische Wirtschaft noch um 6,4% gewachsen. Das Minus zeigt, der Handelskrieg mit den USA macht der chinesischen Wirtschaft zu schaffen. Trotzdem, die Aktienmärkte in Asien reagierten heute nur wenig auf die neue Zahl der chinesischen Statistikbehörde, denn die meisten Analysten hatten mit dem Minus beim Bruttoinlandsprodukt gerechnet. Fürs Gesamtjahr peilt Chinas Staats- und Parteiführung weiter eine Wachstumsrate von 6 bis 6,5% an. In diesem Rahmen bewegte sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Quartal also noch. Interessant sind weitere Zahlen, die Chinas Statistikbehörde heute vorgelegt hat. So legte etwa die Industrieproduktion des Landes stärker zu als erwartet. Auch beim Einzelhandel ging es nach oben. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat in den vergangenen Monaten viele Extra-Milliarden für Bauprojekte, Infrastruktur und staatliche Konzerne locker gemacht. Das soll der Wirtschaft insgesamt helfen. Viele Experten halten das mittel- und langfristig aber für gefährlich, denn finanziert wird dieses Konjunkturprogramm durch neue Schulden.
Der Handelskonflikt setzt der chinesischen Wirtschaft zu. Steffen Wurzel war das. Und jetzt gehen wir in den Börsensaal zu Jan Plate in Frankfurt. Herr Plate, in den USA geht die Berichtssaison los. Die Citigroup hat schon vorgelegt. Wie sieht es denn bei der Bank aus?
Die Citigroup hat besser verdient als erwartet. Ein starkes Privatkundengeschäft, das hat geholfen, während allerdings die Zinsmarge weiter unter Druck geraten ist. Also so durchwachsene Zahlen von der Citigroup und die Aktie zwischen Plus und Minus. Dennoch die Papiere der Deutschen Bank, die sind im Plus und steigen um rund 2%. Ja, und die Berichtssaison der Unternehmen, da werden sich diese Woche noch einige US-Banken in die Bücher schauen lassen, aber auch andere Unternehmen wie Netflix, Microsoft oder Honeywell.
Wir haben in den Wirtschaftsnachrichten eben gehört, es gab die Gerichtsentscheidung zu den Stream-on-Tarifen der Deutschen Telekom. Hatte das Auswirkungen?
Also die Aktie der Telekom mit einem Minus von 1%. Diese Stream-on-Geschichte stimmt manchen vielleicht ein bisschen nachdenklich. Allerdings sind auf dem Börsenparkett auch eher andere Faktoren noch zu hören. Zum einen seien derzeit defensive Werte weniger gefragt. Oder es gibt einen vorsichtigen Expertenkommentar, demzufolge er nach den jüngsten starken Zuwächsen der amerikanische Mobilfunktochter T-Mobile US bei der Deutschen Telekom eher ein bisschen zurückhaltender wäre.
Schauen wir an der Stelle auf den Gesamtmarkt.
Ja, neue chinesische Wirtschaftsdaten liegen vor und die Experten zumindest sagen, es sieht so aus, als würde sich das Wachstum in China auf niedrigem Niveau stabilisieren. Das macht so ein bisschen Mut. In den USA notiert der Dow Jones, kaum verändert, aber nahe Rekordhoch. Und in Deutschland der DAX mit einem Plus von 0,6% bei 12.405 Punkten.
Und wenn wir jetzt in die zweite Reihe schauen, was fiel da auf?
Na, da ist der europäische Flugzeugbauer Airbus heute beim Aktienkurs mit einem neuen Rekord hoch und erstmals mehr als 100 Milliarden Euro wert. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie mehr als 50% an Wert gewonnen. Unter anderem kommt da die momentane Schwäche des amerikanischen Konkurrenten Boeing zugute durch die Probleme mit dem Unglücksjet 737 MAX. Unter anderem hat die Fluglinie American Airlines nun Boeing 737 MAX-Flüge bis Anfang November gestrichen. Oder in der zweiten Börsenliga fällt auch Carl Zeiss Meditec aus Jena auf mit einem Aktienplus von heute allein 10% nach positiven Geschäftszahlen. Da hilft aus Asien die starke Nachfrage nach Lasersystemen und zum Beispiel die Sehschärfe zu korrigieren. Oder Carl Zeiss Meditec liefert eben zum Beispiel Materialien für Augenoperationen.
Und dann noch der Blick auf Euro, Rente und Gold.
Ja, der Euro klettert auf 1,1278 $. Dann die deutschen Staatsanleihen waren heute deutlich gefragt, sogar mit klaren Gewinnen von bis zu 2,55 €. Deswegen die durchschnittliche Rendite geht wieder etwas zurück, wieder tiefer ins Minus auf -0,30%. Und dann noch der Blick auf den Goldpreis. Der kann etwas zulegen. Der Goldpreis steigt auf rund 1.410 $.
Alles Wichtige von der Börse war das. Von Jan Plate ganz herzlichen Dank. Das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.